Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Wir haben Michael Nikowitz bei uns, den Koordinator für automatisiertes Fahren beim Bundesministerium für Verkehr, Technologie und Innovation. Michael, servus.
Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung.
Also es wird sich heute natürlich alles rund um das Thema automatisiertes Fahren drehen und natürlich auch automatisiertes Fliegen. Du betreust eine Kompetenzstelle beim Verkehrsministerium, abgekürzt gesagt, und sozusagen bekommst alle oder viele Informationen aus der Wirtschaft, aus der Industrie, kennst den Status quo, die wirklich realistischen Szenarien sozusagen, wo stehen wir mit dieser Technologie, hast auch an einer, sage ich, Österreich-Strategie zum Thema automatisiertes Fahren gearbeitet und über all diese Themen werden wir reden. Es würde mich natürlich interessieren, reden wir da von einem Hype oder was ist wirklich realistisch möglich, was ergeben die Tenststrecken, Sandboxes, welche Ergebnisse du herausbekommst. Einleitend aber vielleicht nur, um den Überblick zu bekommen, was machst du da genau, wie heißt deine Aufgabenbeschreibung?
Also ich arbeite in der Stabsstelle Mobilitätswende, Dekarbonisierung, die ist im Generalsekretariat angesiedelt. Und wir sind für die Elektromobilität zuständig und fürs automatisierte Fahren. Ich darf das automatisierte Fahren koordinieren und versuche quasi eine Schnittstellenfunktion einzunehmen, wo alle Informationen zusammenkommen. Das heißt, ich darf einerseits die strategische Planung des automatisierten Fahrens durchführen, darf mit den Kollegen der Forschungssektion über Forschungsthemen, über Forschungsschwerpunkte evaluieren, aber auch nächste Forschungsschwerpunkte festlegen. Es geht um rechtliche Anpassungen, es geht aber auch darum, Ministerbriefings durchzuführen, strategische Maßnahmen, die interministeriell fungieren, durchzuführen. Also die Bandbreite ist groß und fängt halt eben vom ersten kleinen Strich, von der ersten Idee an bis hin zur Umsetzung auf der Straße.
Man hört das von eurem Ministerium immer wieder von unterschiedlichen Kollegen und Kolleginnen, dass der Bundesminister Hofer sehr technologieaffin ist, sehr offen für diese Themen. Jetzt frage ich einfach direkt, wie hoch ist dieses Thema im Ministerium angesiedelt? Wie viel Attention bekommst du?
Also automatisiertes Fahren ist nach wie vor ein Megatrend, möchte ich fast sagen. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen aber eigentlich vom automatisierter Mobilität sprechen, nicht nur vom Fahren. Du hast das vorher richtig angesprochen. Es geht schon über die Straße hinaus, multimodal auf die Schiene im Bereich der Luft. All diese Verkehrsträger müssen multimodal betrachtet werden und für uns ist das Thema essentiell, weil wir sehr viele Vorteile durch das automatisierte Fahren sehen und schon noch sehen, dass durch automatisiertes Fahren oder automatisierte Mobilität langfristig die Verkehrssicherheit erhöht werden kann. Da wir wissen, dass über 90% aller Unfälle nach wie vor durch den Menschen verursacht werden. Es sind in Österreich letztes Jahr ungefähr 414 Todesopfer gewesen. Weltweit sind es 1,3 Millionen Verkehrstote. Und wir glauben, dass wir durch automatisiertes Fahren und automatisierte Mobilität, wenn man dann alle Verkehrsträger umfasst, schon die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen optimiert werden kann, gesteigert werden kann, aber auch Arbeitsplätze geschaffen werden können, Wertschöpfung generiert werden kann durch zum Beispiel neue Player wie Startups, durch ein Umdenken von etablierten OEMs, also Fahrzeugherstellern. Und wir wollen durch die Einführung automatisierter Mobilität dazu beitragen, dass die Umwelt geschont wird und dass die negativen Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt quasi reduziert werden. Das sind so die drei Aspekte, die wir hinter dem automatisierten Fahren und der automatisierten Mobilität sehen. Und deshalb ist es für uns ein essentielles Thema.
Sehr cool. Bevor wir da wirklich in das Thema einsteigen, noch zwei Fragen. Du hast dieses Thema Shared Economy auch angesprochen. Welche Bedeutung spielt auch dieses Thema, sprich nicht nur automatisiertes Fahren, aber auch wir teilen uns diese Fahrzeuge, die automatisiert fahren?
Ganz ein wichtiges Thema. Also wir glauben, automatisiertes Fahren wird nicht alleine funktionieren und wird sich nicht alleine durchsetzen, sondern nur in Kombination mit elektrifizierten Antriebssträngen oder nachhaltigen Antriebssträngen, aber auch in Kombination mit multimodalen Ansätzen und mit Sharing-Ansätzen. Dazu muss man sagen, es gibt heute schon sehr viele Studien nationaler und internationaler Natur, die uns zeigen, dass automatisiertes Fahren nicht automatisch Vorteile mit sich bringt, sondern dass automatisiertes Fahren bei falscher Anwendung auch dazu beitragen kann, dass es noch mehr Verkehr auf unseren Straßen geben wird. Dass ich eben den Individualverkehr attraktiviere, das heißt, dass Personen, die vielleicht mit öffentlichem Verkehr heute noch unterwegs sind, dann zukünftig vielleicht umsteigen, weil das automatisierte Fahrzeug viele Vorteile hat und das würde zu noch mehr Verkehr führen, noch mehr Verkehr bewirken, einen Besetzungsgrad von null vielleicht erreichen, das heißt, dass das Auto alleine hin und her fährt, und das wollen wir nicht. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig zu sagen, automatisiertes Fahren nur in Kombination mit Sharing, mit elektrifizierten Antriebssträngen und durch eine Verknüpfung von öffentlichem Verkehr und Individualverkehr.
Ja, man sieht sozusagen dieses Thema First Mile, Last Mile, wie komme ich zum Bahnhof? ÖBB ist eigentlich, verwende ich jetzt sehr intensiv seit eineinhalb Jahren, seit unserem Buyout, ein Traum sozusagen, wenn es gut funktioniert. Und das ist eben sozusagen in Kombination mit, wie komme ich zum Bahnhof und wie komme ich vom Bahnhof weg. Ganz gut, ich höre, dass unser zweites Mikrofon ausgefallen ist. Ich glaube, ich halte dir dann das Mikrofon sozusagen näher dran. Was ich jetzt fragen wollte, habe ich fast vergessen, aber ich stell noch eine zweite Frage. Shared Economy, eben sehr, sehr wichtig. Genau, du hast mir einmal eine Statistik kurz erwähnt, eine Hochrechnung. Was würde passieren, wenn die Neuzulassungen ohne Shared Economy Zusatz weiter so gehen würden? Wann hätten wir sozusagen einen totalen Kollaps im Verkehrssystem?
Das stimmt. Wir wissen bereits heute, dass ungefähr ab dem Jahr 2030 wir Engpässe haben werden auf dem hochrangigen Straßennetz. Das heißt, bei den Autobahnen wissen wir durch die ASFINAG, durch Statistiken vom Straßenbetreiber, dass gewisse Autobahnabschnitte einfach dicht sein werden. Das heißt, dass es kein Vorankommen mehr geben wird. Aber auch wenn man sich die städtischen Bereiche ansieht, Stadt wie Wien, Salzburg zum Beispiel, das sind Städte, wo bereits heute ein Stillstand großteils herrscht. Und wo wir wissen, dass durch diese Zunahme an Verkehr, Nachfrage an Mobilität, einfach spätestens ab 2030 nichts mehr gehen wird. Stichwort Flughafen, Autobahn. Das heißt, da müssen wir neue Lösungsmöglichkeiten finden. Gerade bei der Flughafen, Autobahn versuchen wir durch temporäre Pannenstreifenfreigabe hier neue Möglichkeiten zu schaffen. Sharing wird natürlich einen wesentlichen Beitrag leisten. Aber es ist uns auch ganz wichtig zu sagen, es kann nicht Ziel und Zweck sein, den Flächenverbau voranzutreiben, noch mehr Straßen quasi zu bauen, weil wir bereits jetzt eine Flächenrückgewinnung eigentlich anstreben, und das schaffen wir nur durch Sharing-Ansätze und durch Ansätze, wo wir Fahrzeugkonzepte teilen und nicht nur ausschließlich individuell nutzen. Ich möchte aber auch dazu sagen, wir wollen niemandem das Fahrzeug wegnehmen, sondern wir haben einfach gesellschaftliche Herausforderungen wie den demografischen Wandel, die Urbanisierung, und die erfordern eben neue Mobilitätskonzepte.
Und es gehen auch in, sage ich jetzt einmal, vielleicht jüngeren Zielgruppen schon die Trends in die Richtung Sharing. Man muss nicht mehr ein Auto besitzen oder ein Fahrzeug besitzen, sondern einfach von A nach B kommen. Und diese sozusagen integrierte multimodale Modalität scheint einmal wirklich erstens unausweichlich zu sein und zweitens auch ein Modell der Zukunft, wie wir uns fortbewegen werden.
Genau, ganz genau. Also gerade, weil vorher schon angesprochen, die First-Mile-Last-Mile-Lösungen, also quasi diese Lösungen. Ich kann heutzutage in Österreich öffentlich schon sehr gut von A nach B kommen, aber gerade in den ländlichen Gegenden scheitert es dann bei der sogenannten letzten Meile, beim letzten Kilometer. Wie komme ich dann zu meinem Wohnort oder zu meinem Arbeitsplatz? Und da sehen wir sehr wohl, dass so zum Beispiel automatisierte Busse oder Shuttles eine gute Ergänzung darstellen zum öffentlichen Verkehr. Und das kann dann aber auch automatisiert sein.
Bleiben wir jetzt ein bisschen auf dem verkehrstechnischen Boden und schauen uns einmal das automatisierte Fahren an. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen, viele Softwareanwendungen, hören immer wieder davon Berichte, dass es in San Francisco schon wirklich sozusagen Firmen gibt, die das sehr gut umsetzen auf der Straße, Autos, die selber fahren. Wie weit ist diese Technologie in Österreich? Wie weit sind wir davon entfernt oder wie nah dran sind wir von dieser Möglichkeit, autonom auf der Straße zu fahren?
Also es ist spannend, weil es spricht jeder von einem Hype. Und wenn man das medial verfolgt, gibt es wohl kaum einen Tag, wo das Thema nicht medial aufgegriffen wird. Die erste Entwicklung geht aber bereits aufs Jahr 1950 zurück. Und das heißt, warum ist es jetzt so relevant und jetzt erst möglich? Weil aufgrund technologischer Trends wie Digitalisierung, Automatisierung, Smart Data, Big Data, künstliche Intelligenz etc. Ist es heute möglich, neue Mobilitätskonzepte zu erstellen, die es damals so noch nicht gegeben hat. Und das gepaart mit den gesellschaftlichen Anforderungen wie demografischer Wandel, Urbanisierung, bedeutet einfach, dass wir neue Fahrzeugkonzepte benötigen. Und das wiederum führt dazu, dass wir uns jetzt mit dem automatisierten Fahren beschäftigen. Und würde man die traditionellen Fahrzeughersteller verfolgen, dann würde sich ein evolutionärer Ansatz entgeben. Das heißt, wir haben jetzt Fahrassistenzsysteme wie Antiblockiersystemen zum Beispiel, Fahrassistenzsysteme, die Sicherheit optimieren, und diese Entwicklung würde sich weiterentwickeln bis zum vollautonomen Fahren, also wirklich bis zum fahrerlosen Fahren. Und gleichzeitig gab es aber ein amerikanisches Unternehmen, ein Softwarehersteller, welcher vor wenigen Jahren oder vor einigen Jahren angekündigt hat, dass dieser Softwarehersteller ein Auto auf den Markt bringen wird, ein selbstfahrendes Fahrzeug. Und das wurde damals noch von den traditionellen Automobilherstellern belächelt. Und plötzlich war dieses Fahrzeug wirklich da, Realität. Und das hat so ein bisschen die gesamte Branche wachgerüttelt, was denn heute schon möglich ist. Und wenn es unter Anführungszeichen ein Softwareunternehmen kann, dann müssen es die Automobilhersteller doch auch können. Das war so ein bisschen der Ansporn. Und ich glaube, ich kann das Unternehmen nennen, es ist Google, es ist mittlerweile Waymo vom Google Alphabet Konzern. Und die waren so ein bisschen der Ausschlaggeber für die ganze Technologie. Es stimmt, wir hören heute alle, selbstfahrende Fahrzeuge sind real, sie sind bereits da, aber man muss sagen, wir sind noch weit davon entfernt. Also beim automatisierten Fahren muss man sagen, man hat hier unterschiedliche Stufen, von keiner Automatisierung bis zur vollen Automatisierung. Und bei der vollen Automatisierung kann das Fahrzeug auf allen Straßenbedingungen zu jeder Zeit ohne Fahrer von A nach B fahren. Heute sind wir erst bei der Hälfte von der Entwicklung. Das heißt, bei Stufe 2 von 5, man hat sie auf 5 Stufen klassifiziert, wir sind bei 2 von 5. Und das heißt, heute können gewisse Fahrfunktionen vom Fahrzeug übernommen werden. Es muss aber nach wie vor ein Fahrer oder eine Fahrerin an Bord sein, muss jederzeit eingreifen können. Und was die Sache besonders tricky macht, ist, dass der Fahrer, die Fahrerin erkennen muss, wenn das System nicht mehr in der Lage ist, die Situation einzuschätzen oder falsch handelt. Das heißt, im Endeffekt sind wir noch sehr weit davon entfernt.
Dass wir vollautomatisierte Fahrzeuge haben.
Genau, dass wir vollautomatisierte Fahrzeuge haben, haben aber natürlich gerade in den letzten 2-3 Jahren große Fortschritte erzielt. Warum ist es, da vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, warum ist es in Kalifornien vielleicht möglich oder schaut es so viel einfacher aus? Weil es gibt gewisse Vorgaben. Wir haben als Österreich nationale Vorgaben, europäische Vorgaben, Vorgaben der Vereinten Nationen, an die wir uns halten müssen. Sogenannte Wiener Konvention. Und die besagt, dass nach wie vor immer ein Fahrer im Fahrzeug sein muss und die Hände am Lenkrad haben muss. Kalifornien, genauso wie Asien oder asiatische Länder, haben das nicht. Das heißt, da gelten ganz andere regulative Maßnahmen als bei uns. Und somit erscheint es dort viel fortschrittlicher, als es de facto in Wirklichkeit ist.
Das heißt, die Technologie ist soweit, aber die Regulatorik hindert uns an der Umsetzung.
Jein, muss ich jetzt sagen. Also die Technologie ist schon sehr weit fortgeschritten, gerade was die letzten Jahre betrifft, wenn man sich die Entwicklung ansieht. Aber viele, viele technologische Maßnahmen müssen noch getroffen werden. Gerade so Effekte, die für uns Menschen noch schwierig sind. Zum Beispiel in einen Tunnel einfahren und dann wieder ausfahren. Dieser Hell-Dunkel-Effekt, der ist nach wie vor noch von keinem Fahrzeug auf der Welt machbar, weil die Sensorik diese Hell-Dunkel-Schattungserkennung noch nicht durchführen kann. Das sind so teilweise ganz simple Sachen, die aber noch nicht möglich sind. Das Fahren unter widrigen Bedingungsverhältnissen oder Witterungsverhältnissen, Schnee zum Beispiel, Schneefahrbahn, Matschfahrbahn, Eisfahrbahn etc. Also das sind sehr viele Gegebenheiten, die technologisch noch nicht möglich sind. Aber in den Vordergrund rücken momentan tatsächlich eher legislative oder juristische Maßnahmen, die einfach dazu führen, dass wir in Europa momentan noch so einen Fleckerlteppich haben. Bei manchen Ländern muss ein Fahrer an Bord sein, bei manchen Ländern nicht. Und es führt dazu, dass jedes Land seine eigenen Maßnahmen derzeit noch trifft, Testumgebungen aufbaut zum Beispiel, Tests ermöglicht und so auch wir.
Du bist ja mit vielen Stakeholdern sozusagen in dem Mobilitätsökosystem, sage ich jetzt einmal, im engsten Kontakt. Ihr habt Teststrecken implementiert und du bekommst sozusagen viel Feedback von Startups, von Unternehmen aus den Teststrecken. Was sagen so die Companies? Ja? Wie fehlerfrei funktionieren diese Technologien auf einer Teststrecke? Wie weit sind wir da tatsächlich? Ich sehe, wir bekommen dein Mikrofon zurück. Anscheinend waren die Batterien aus. Schauen wir mal, ob es eingeschalten ist. Ja. Perfekt. Ist die Tonprobe bestanden? Ganz spontan. Yes. Leg los.
Perfekt. Also für uns als Ministerium sind drei Dinge ganz essentiell. Wir wollen auf der einen Seite das Testen ermöglichen und dazu gehören ganz viele Forschungsprogramme. Forschungsprogramme im Bereich Mobilität der Zukunft, Informationskommunikationstechnologien der Zukunft, aber auch der nationalen Sicherheitsforschung. Und dazu gehört auch das Testen auf öffentlichen Straßen, genauso wie auf abgesperrten Bereichen wie Testumgebungen, Leitprojekten. Das soll es ermöglichen, neue Technologien zu testen und auszuprobieren. Ist uns aber auch ganz wichtig, an zweiter Stelle, dass wir sagen, automatisiertes Fahren, automatisierte Mobilität wird Änderungen für unsere Gesellschaft mit sich bringen, sprich Arbeitsplätze, Umwelt, neue Mobilitätskonzepte, Startups, die vielleicht zu Automobilherstellern werden. das gilt es sich anzuschauen, das machen wir mit Wirkungsanalysen, um uns darauf vorzubereiten, um zu sehen, wo müssen wir vielleicht bei Jobs anpassen, wo wird es vielleicht neue Jobs geben, wo werden wir vielleicht bisherige Jobs neu überdenken müssen. Und die dritte Säule ist so dieser offene Dialog, weil wir ganz stark merken, dass das Thema automatisiertes Fahren zwar in aller Munde ist, aber jeder hat ein anderes Verständnis. Und gerade in der österreichischen Bevölkerung ist das Thema noch nicht so angekommen, sondern da gibt es noch sehr viele Ängste, falsche Erwartungshaltungen, eine gewisse Inakzeptanz, warum wir das Thema überhaupt thematisieren. Und das führt dazu, dass Fahrassistenzsysteme, die heute bereits am Markt verfügbar sind, vielleicht falsch eingesetzt werden und es dann wiederum zu Unfällen kommt. Und das ist eine Art kleine Teufelsspirale, weil dann sinkt wieder die Akzeptanz und dann wird eine Technologie, die es heute eigentlich noch gar nicht gibt, nämlich des vollautomatisierten Fahrens, schon schlecht geredet, bevor sie eigentlich da ist und Vorteile entfalten könnte.
Aber die meisten Studien schätzen die Sicherheit dieser Technologie eigentlich viel höher ein, als sozusagen den Fall, dass der Mensch selber der Fahrzeuglenker ist, oder?
Ja, also langfristig auf alle Fälle, ja. Langfristig glauben wir schon, dass die Technologie dazu beitragen kann, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Gerade diese Tests, die wir jetzt haben, die Forschungsprojekte, zeigen uns aber sehr stark, dass wir jetzt bei so einer Stufe sind, wo der Mensch nach wie vor das System überwachen muss. Und wir wissen gerade im Verkehrsbereich, dass unsere Interaktion mit Fahrzeugen heutzutage über die Augen, zu 90% über Sichtkontakt funktioniert. Ich habe dich gesehen, lass mich gehen, fahr weiter etc. Das fehlt bei diesen Fahrzeugen dann komplett. Das heißt, wir wissen nicht mehr, hat mich das Fahrzeug erkannt, kann ich gehen, muss ich stehen bleiben, aber genauso Fahrer oder Fahrerin-seitig, wenn ich, oder nutzerseitig, wenn ich dann im Fahrzeug sitze, weiß ich derzeit nicht, hat das System die Situation rechtzeitig erkannt, muss ich vielleicht eingreifen? Und da merken wir durch Unfallberichte aus den Vereinigten Staaten, da muss ich dazu sagen, in Österreich gab es noch keine Unfälle und keine Zwischenfälle, aber aus anderen Ländern haben wir die Rückmeldung bekommen, dass die Fahrzeuge derzeit noch zu defensiv fahren und es derzeit noch zu Unfällen kommt, weil einfach das System erkennt, Achtung, Person will Straße überqueren, ich bleibe sicherheitshalber einfach stehen.
Also Hindernisse, die nicht real sind, werden
genau,
als Hindernisse
erkannt. Ja, und da gibt es ganz schöne Beispiele, zum Beispiel selbstfahrende Busse, die heute in Österreich getestet werden. Die bleiben stehen, jedes Mal, wenn ein Blatt runterfällt, also wenn diese Busse durch eine Allee fahren, voller Bäume, und ein Blatt fällt runter, leitet der Bus eine Vollbremsung ein, boom, weil der LiDAR-Sensor das als Hindernis erkennt.
Das ist im Herbst ein Traum quasi.
Ja. Ist im Herbst ein Traum, aber wir haben genauso gut im Sommer Projekte gehabt. Da muss man sich vorstellen, die Systeme sind noch nicht so weit, dass man sie kauft und sie fahren, sondern die müssen einprogrammiert werden. Das heißt, ich kaufe ein System oder lease es, was heutzutage Trend ist, fahre die Strecke in Schritttempo ab, speichere die Strecke ein, lege digital Karten drüber, muss dann jedes Hindernis noch manuell eingeben und das ist ein Prozess, der Tage oder Wochen dauert. Das heißt, wir sind noch weit weg vom vollautomatisierten Fahren. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass Strecken, die einprogrammiert waren, am nächsten Tag nicht mehr funktioniert haben, weil das Gras neben der Strecke einfach in der Zwischenzeit gewachsen ist und der Sensor das als Hindernis erkannt hat, weil das nicht einprogrammiert war.
Spannend.
Und da merken wir einfach, es ist wirklich nicht mehr rein nur die Sensorikentwicklung, sondern es ist die ganze Mensch-Maschine-Interaktion, die in den Vordergrund rückt. Das sind so die Erfahrungen aus den Busprojekten, aber auch die Erfahrung, die wir haben auf Autobahnen, wo Fahrzeuge mit Spurhalteassistenten oder Spurwechselassistenten durchgeführt werden, die sind auch enorm, weil da merken wir zum Beispiel, es kommt darauf an, ob das Fahrzeug gekennzeichnet ist, als automatisiert oder autonom oder selbstfahrend, weil das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmerinnen verändert. Da werden dann versucht, automatisierte Fahrzeuge abzudrängen oder ob dieses Fahrzeug wirklich stehen bleibt. Beziehungsweise gibt es da ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Rettungsgasse, die heute noch nicht erkannt werden vom Fahrzeug und noch nicht gebildet werden können. Also technisch sind wir noch sehr weit weg, aber viel weiter weg sind wir bei dem ganzen rechtlichen Thema. Und was immer mehr in den Vordergrund rückt, was anfangs wahrscheinlich noch zu wenig beachtet wurde, ist dieses ganze Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Will ich allein in einem Bus sitzen, der mich von A nach B fährt? Wie mache ich das mit mobilitätseingeschränkten Personen? Wer hilft mir vielleicht in dem Bus? Wen kann ich fragen, wenn das System ein Problem hat? Und das sind Projekte, die wichtig sind für uns als Ministerium, die wir fördern, die wir uns anschauen, weil nur aus solchen Projekten können wir lernen. Und hätten wir die Erwartungshaltungen oder die Prognosen der OEMs als bare Münze genommen, die uns gesagt haben, 2020 gibt es vollautonome Fahrzeuge, dann würden wir heute schön blöd dastehen, muss ich sagen, weil wir als Ministerium müssen ja rechtlich alles anpassen. Und das ist nicht nur ein Gesetz, das ist die Straßenverkehrsordnung, das Kraftfahrgesetz etc. Und deshalb ist es für uns so wichtig, eigene Tests zu machen, Tests in Österreich zu machen, denn nur so können wir Erfahrungswerte sammeln und Daten sammeln. Und da sind für uns die Unternehmen sehr wertvoll, die Forschungseinrichtungen, genauso wie die Startups, die mit komplett neuen Lösungsmöglichkeiten aufkommen, die traditionelle OEMs, die seit, weiß nicht, 100 Jahren Fahrzeuge bauen, gar nicht am Radar hatten.
Unfassbar spannend, was du da schilderst. Werden wir schneller autonom fliegen als autonom fahren? Wir haben letztes Jahr, wir betreuen so ein Green Start Programm des Klima- und Energiefonds, da können sich so Startups, die im Bereich Mobilität, erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Agrokultur sich bewerben. Da gab es von Uber, glaube ich, den Pressesprecher oder Dachchef in Wien zu einem Vortrag, und der hat damals gemeint, letztes Jahr, in 3 Jahren fliegen Uber-Drohnen oder Fahrzeuge in Dubai schon autonom. Ist das etwas, was viel schneller Realität sein wird?
Da kann ich nur mit einem Zitat von Karl Benz antworten, der gesagt hat, das Auto ist bereits fertig entwickelt, was soll noch kommen? Und das ist jetzt Jahrzehnte her. Das heißt, ich glaube, es ist sehr schwierig für uns oder für uns Menschen, sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, die wir noch nicht ergreifen, wortwörtlich können. Und bei dem Thema Drohnen haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Thema viel schneller gekommen ist, als wir es eigentlich dachten. Aber es kann gut sein, dass du recht hast, dass wir viel schneller mit Drohnen konfrontiert werden, nämlich flächendeckend, als mit automatisierten Fahrzeugen. Warum? Automatisierte Fahrzeuge funktionieren auf der Autobahn teilweise sehr gut, aber wenn es dann auf Landstraßen geht, wo die Komplexität steigt und vor allem um die Städte, wenn es dann im Bereich der Stadt geht, da funktionieren sie noch gar nicht, weil der Grad der Komplexität zu groß ist. Wenn man jetzt in die dritte Dimension geht, wo wir noch, ich sage jetzt einmal, weniger Verkehr haben, weniger Hürden, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Thema sein wird zukünftig und dass es vielleicht wirklich schneller funktionieren wird, beziehungsweise vielleicht sogar in gewissen Bereichen, Gegenden, wo das Thema, wo die Drohnen freigeschalten werden. Und dann in langfristiger Perspektive auch flächendeckend. Wir nehmen uns den Thema an, wie gesagt, Automatisierung nicht nur Straße, auch Schiene. Im Bereich der Schiene gibt es sehr viele Projekte, die sich mit dem Thema selbstfahrende Züge, automatisierte Züge auseinandersetzen, aber auch die automatisierte Zugkopplung, Zugbildung, Zugtrennung, ein wesentliches Thema. Wenn man heute von A nach B fährt, muss man ja jedes Mal grenzüberschreitend die Lokomotive, sage ich jetzt, in den Triebwagen wechseln. Ist in einem einheitlichen Europa eigentlich unvorstellbar, warum das so sein muss. Ja. Und genauso neben der Straße, Schiene widmen wir uns auch dem Thema Drohnen. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird ab nächsten Jahr wird diesem Thema ein großer Stellenwert eingeräumt. Es wird auch Drohnen-Testumgebungen geben, wo wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, um hier Technologie made in Austria ein bisschen voranzutreiben, aber auch wieder zu ermöglichen, dass wir neue Player an Bord holen, weil wir Exzellenzkompetenz in Österreich haben, viel Know-how, Wissenstransfer und da sicherstellen müssen, dass hier Österreich auch international mitmischt.
Super, und auch globale Marktführer in ihrer Nische wie FACC zum Beispiel oder TTTech, die Sicherheitstechnologie anbieten kann oder im sozusagen Flugverkehr vieles bewirken kann, wenn es um die FACC geht. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, dass das bei euch irgendwo als Schnittstelle zusammenläuft und dieses Know-how koordiniert wird und miteinander auch vernetzt wird. Insofern vielleicht die Frage, ergibt sich aus all diesen Learnings, die du sammelst oder die ihr sammelt als Ministerium, auch eine Overall Strategy, eine allgemeine Österreich-Strategie, wenn es um die Zukunft der Mobilität geht?
Auf alle Fälle. Also momentan ist es so, dass alle Unternehmen, welche auf Straßen öffentlichen Raums testen, Testberichte abgeben müssen. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, für uns ist das Lernen, das Mitlernen sehr wichtig und wir wollen niemanden Stein in den Weg legen, bitten aber auch um Verständnis, dass viele Gesetze 1960, 1967 verfasst wurden, wo man noch nicht an einen Computer gedacht hat, wo das noch gar keine Vision war. Und es ist natürlich schwierig, so viele Gesetze, die miteinander gekoppelt sind oder aneinander gekoppelt, vernetzt sind, von heute auf morgen zu ändern. Das heißt, das kann nur Schritt für Schritt erfolgen. Aber darum wollen wir das Testen ermöglichen, wollen aber als Gegenleistung Testberichte. Diese Testberichte veröffentlichen wir zum Beispiel jetzt oder sind jetzt schon veröffentlicht. Das wird regelmäßig updatet, erneuert, ist für jeder Mann, jede Frau zugänglich über die Seite des Verkehrsministeriums. Wir planen aber auch ab nächsten Jahr mehrere Vernetzungsveranstaltungen, wo wir wirklich Länder, Gemeinden, Bürger, Bürgerinnen dazu einladen, mitzumachen, mitzudiskutieren, Bürgerbeteiligungen ermöglichen. Und wir haben jetzt einen neuen Aktionsplan erstellt, das sogenannte Aktionspaket Automatisierte Mobilität, wo wir die Strategie von 2019 bis 2022 festgelegt haben, mit einem Förderbudget von rund 70 Millionen Euro für Straße, Schiene, Luftfahrt, und wo wir über 35 Maßnahmen definiert haben, wie wir Österreich mit der gesamten Kompetenzlandschaft, mit allen Akteuren in den nächsten 3 bis 4 Jahren aufstellen wollen und wie wir sicherstellen wollen, dass all die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch hier einfließen, und um sicherzustellen, dass automatisierte Mobilität verkehrlich sinnvoll und nachhaltig eingesetzt wird.
Jetzt ist natürlich die ganz spannende Frage, wann? Wann ist das dann realistisch? Du sagst, die Technologie ist noch nicht so weit, Testberichte ergeben da sehr, sehr viel Feedback sozusagen, aber auch die Regulatorik, gut, an der Regulatorik kann man vielleicht sogar noch schneller arbeiten, als wenn es tatsächlich noch große technologische Brocken gibt, die zu überwinden sind. Wann wird das Realität sein? Wann werden wir autonom fahren können, vollautonom?
Also ich glaube, erste Anwendungen werden wir bereits in den nächsten Jahren sehen, bezogen oder restriktiv einzelne Anwendungsgebiete. Das heißt, es wird im nächsten Jahr den sogenannten Autobahnpiloten geben zum Beispiel, auch Einparkassistenten, das heißt, dass ich mit einer Fernsteuerung das Auto automatisch in ein Parkhaus einparken lassen kann, aber dass das Auto auch automatisch zu mir kommt. Das wird ab nächsten Jahr Realität sein, dass das Auto automatisch auf der Autobahn fährt, beziehungsweise auch im Stau sich automatisch verhält. Auch das wird im nächsten Jahr real sein. Und was wir sehen, diese sogenannten First-Mile-Last-Mile-Lösungen, nämlich die dann Personen von A nach B vollautomatisiert, elektrifiziert, vielleicht noch mit reduzierter Geschwindigkeit befördern, das sehen wir, diese drei Anwendungsgebiete sehen wir sehr nahe kommend oder sehr, sehr bald auf uns zukommen, weil hier einfach noch Gebiete mit niedriger Komplexität vorrangig sind. Wenn es dann aber aufs vollautomatisierte Fahren geht, da muss ich sagen, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob wir beide das noch erleben werden, weil die Komplexität einfach noch zu groß ist. Und ich glaube, allen voran braucht man mal eine einheitliche europäische Strategie. Da ist man jetzt Gott sei Dank dahinter. Die soll es ab nächsten Jahr geben. Darauf aufbauen kann man dann nationale Gesetzgebungen anpassen. Und wenn dann einmal die legislativen Anpassungen durchgeführt wurden, da kann man dann weiter an der technologischen Perspektive arbeiten. Aber natürlich ist der Faktor Mensch im Mittelpunkt. Und der Faktor Mensch ist bei der Einführung neuer Technologien natürlich schwer kalkulierbar. Und darum ist es uns ganz wichtig, dass wir eben all diese drei Aspekte berücksichtigen. Aber optimistisch gesagt, automatisiertes Fahren auf der Schiene, glaube ich, wird viel früher kommen, können wir vielleicht in 10 Jahren sehen, bei Straßenbahnen, bei Zügen. Luftfahrt vielleicht sogar noch viel früher, da wissen wir ja, dass teilautomatisierendes Fliegen bereits heute Realität ist. Und auf der Straße, wer weiß, ja, vielleicht wird auch die Entwicklung im Bereich Quantencomputer, künstliche Intelligenz soweit so schnell voranschreiten, dass wir auch hier eine positive Einflussnahme haben, und dann ist es vielleicht auch in 10 Jahren möglich. Aber ich glaube nicht, dass es vor 10 Jahren soweit sein wird,
okay,
dass wir vollautomatisiertes Fahren per Definition, also wirklich unter allen Bedingungen, auf allen Straßentypen, zu jeder Tageszeit ermöglichen können. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir fahren ja dann nicht nur auf Autobahnen, wo wir in Österreich eine super Infrastruktur haben, sondern wenn wir dann im ländlichen Bereich sind, wo wir vielleicht keine Fahrbahnmarkierungen haben, dann wird es schwierig werden.
Also wir werden jedenfalls die sogenannten Health-Techs und Med-Techs, Startups im Gesundheitsbereich fördern, damit wir das alles noch erleben können, falls es doch noch erst in 100 Jahren sozusagen kommen sollte. Ja. Abschließend vielleicht die Frage, wenn es um das Thema integrierte Mobilität geht, testet die ÖBB ein spannendes Projekt gerade in Kärnten, nämlich Post-Shuttle. Es geht um die Postbusse der ÖBB. Die haben normalerweise quasi eine fixe Strecke, fixe Timeline, und jetzt testen sie eben die flexible Shuttles, wo du sagst, nach Bedarf, ja, bedarfsorientierte Fahrer, ist das auch ein Teil der sozusagen Zukunftsstrategie für die Mobilitätsüberlegungen?
Auf alle Fälle. Also wir sind felsenfest davon überzeugt, dass automatisiertes Fahren, also früher hat man autonomes Fahren gesagt, da ist man davon ausgegangen, dass die Fahrzeuge alleine fahren werden, ohne irgendeine Zuhilfenahme, also völlig eigenständig. Wir glauben, zukünftig wird man vom automatisierten, vernetzten, kooperativen Fahren sprechen. Das heißt, alles wird mit allem vernetzt sein, Fahrzeug mit Infrastruktur, Fahrzeug mit Fahrzeug und in weiterer Folge auch Individualverkehr mit öffentlichem Verkehr. Und wir sehen automatisiertes Fahren als Chance, die gesamte Mobilität zu verändern. Ich meine, 95% der Zeit stehen unsere Fahrzeuge herum. Eigentlich müsste Stehzeug heißen, nicht Fahrzeug. Ja. Wenn wir es schaffen würden, die Fahrzeuge herunterzubringen und nur noch bedarfsorientiert einsetzen zu können, dann würde uns das ermöglichen, dass wir viel weniger Fahrzeuge benötigen würden. Wir könnten viel mehr öffentlichen Verkehr und auch bedarfsorientierten Verkehr auf die Straße bringen. Und tatsächlich so Projekte, wie das genannte, sind für uns essentiell und wichtig. Die schauen wir uns natürlich an, sind natürlich mit solchen Projekten in Austausch und sind schon auch davon überzeugt, dass wir zukünftig von sogenannten Mobility-on-Demand-Systemen sprechen werden, aber auch automatisiert. Und diese automatisierten Busse, die ich vorher erwähnt habe, die First-Mile-Last-Mile-Busse, die machen im Endeffekt nichts anderes. Das heißt, jetzt im ersten Schritt schaut man sich die technologische Entwicklung an, die Mensch-Maschine-Interaktion, aber langfristig ist schon angedacht, dass jeder, egal wo er ist, diese Fahrzeuge quasi nachfrageorientiert oder bedarfsorientiert bestellen kann. Und somit brauche ich auch keine fixen Buslinien mehr oder keine öffentlichen Betreiber, die an gewisse Linien gebunden sind. Und somit ist es ein super Projekt, wo wir gespannt sind und hoffen, dass das möglichst schnell, möglichst positive Aspekte und vor allem Nachzügler oder Kopierer mit sich bringen wird, die das Thema auch aufgreifen werden.
Sehr cool. Sie lösen auch das Thema Mobilität am Land mit diesem Problem und arbeiten mit Startups zusammen an diesem Thema. Also großartige Geschichte all together. So genauso wie großartig dieses Gespräch für mich war. Ich glaube, du bist unglaublich fit in diesem Thema. Großartig, dass wir diese Kompetenzen aufgebaut haben im Ministerium, dass die Informationen da zusammenlaufen, analysiert werden, daraus Strategien entwickelt werden und auch Maßnahmen umgesetzt werden. Ich könnte noch 3 Stunden oder 3 Tage mit dir sprechen. Das werden wir dann portionieren, vielleicht in weiterer Folge. Danke für diesen ersten Überblick zum Thema Mobilität. Gib uns Postet sozusagen, informiere uns weiter, wenn es um Neuigkeiten geht und werden das gerne aufgreifen und darüber berichten. Danke für deine Zeit heute.
Danke für die Einladung.
Danke euch fürs Dabeisein. Autonome Mobilität, automatisierte Mobilität sozusagen, wie ich jetzt den Begriff richtig kenne, war heute das Thema, ein ganz spannendes Thema. Beim Verkehrsministerium haben wir wirklich eine starke Kompetenzstelle, die Rückendeckung des Bundesministers, der da anscheinend auch eine starke Affinität oder den Raum für diese Themen gibt. Insofern wird sich da, glaube ich, vieles tun. Stay tuned und wir werden weiter darüber berichten. Danke fürs Dabeisein und tschüss.